Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Pfarrer Samuel Schmid.
Markus Evangelium Kapitel 11, wir lesen die Verse 1 bis 11. Und als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage und Bethanien an den Ölberg, sandte Jesus zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und sobald ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagen wird: Warum tut ihr das? So sprecht: Der Herr bedarf seiner. Und er sendet es alsbald wieder her. Und sie gingen hin und fanden das Füllen angebunden an einer Tür draußen am Weg und banden's los. Und einige, die dort standen, sprachen zu ihnen: Was macht ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie sagten aber zu ihnen, wie ihnen Jesus geboten hatte, und sie ließen's zu. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg, andere aber grüne Zweige, die sie auf den Feldern abgehauen hatten. Und die vorangingen und die nachfolgten, schrien: Hosianna, gelobt sei der da kommt in dem Namen des Herrn, gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt, Hosianna in der Höhe. Und Jesus ging hinein nach Jerusalem in den Tempel, und er besah ringsum alles, und spät am Abend ging er hinaus nach Bethanien mit den Zwölfen. Amen. Königlich leben. Wenn wir fragen würden, was ihr euch darunter vorstellt, da wären wahrscheinlich die Antworten nicht so eindeutig. Unter königlich leben, da kann man sich ganz vieles vorstellen. Vielleicht denken die einen oder die anderen an Macht haben wie ein König. Oder Ansehen haben wie ein König. Herrlichkeit, Reichtum haben wie ein König. Oder Erleichterungen. Ein leichtes Leben haben, wie man sich das von einem König vorstellt. Königlich leben, wir wollen anhand der Geschichte von Palmsonntag miteinander betrachten, was denn das bedeutet. Königlich leben. Was königlich leben anhand der Bibel bedeutet. Und wenn wir ein solches Thema behandeln, dann ist es immer gut, wenn wir ein praktisches Beispiel haben. Wenn wir ein Beispiel haben, das uns zeigt, was denn das bedeutet. Was das ganz praktisch bedeutet. Und wer wäre wohl ein besseres Beispiel als der, der nicht nur König ist, sondern der König aller Könige ist? Jesus Christus selber. Wir wollen anhand von seinem Beispiel, von ihm, dem König aller Könige, und dem, was er uns vorgezeigt und vorgelebt hat, sehen, was wirklich königlich Leben ist. Dazu ist wichtig, dass wir uns vorgängig bewusst machen und bereit machen, wirklich dieses Beispiel ernst zu nehmen und uns auf dieses Beispiel, das Jesus Christus uns gibt, einzulassen. Dazu gehört, dass wir alle eigenen Vorstellungen, was königlich Leben ist, alles eigene und alles, was geprägt ist von Vorstellungen dieser Zeit, von Vorstellungen dieser Welt, bereit sind zu hinterfragen. Das, was wir unter königlich Leben, unter Leben als König, als Königskinder verstehen, bereit sind zu hinterfragen oder anders gesagt, ins Licht des Wortes Gottes zu stellen. Nur so können wir auch wirklich erkennen, was königlich Leben gemäß der Bibel bedeutet. Und nur so können wir zum wahren königlich Leben kommen. Und das ist es, was der Herr uns schenken will, was er uns zeigen will. Damit man königlich leben kann oder überzeugend königlich leben kann, ist es nötig, dass man, etwas salopp ausgedrückt, weiß, wie das funktioniert. Aber das genügt noch nicht. Es ist ganz interessant, man sieht das teilweise bei neureichen Leuten. Bei Leuten, die sehr schnell zu viel Reichtum gekommen sind und sich dann plötzlich in einer sehr gehobenen Gesellschaft bewegen, das sind jene Leute, die manchmal auch ziemlich speziell oder merkwürdig auffallen. Man sieht das immer wieder, auch in verschiedenen Ländern, Menschen, die nicht von Natur oder von Grund auf wirklich zum Beispiel gewohnt sind, in dieser oder jener Gesellschaft zu verkehren, plötzlich in der Ausdrucksweise oder in einem Verhalten greifen sie daneben oder verhalten sich fehl. Wir müssen aber nicht so weit suchen gehen, weil die wenigsten von uns verkehren in den ganz obersten und nobelsten Kreisen. Das liegt uns etwas fern. Nehmen wir ein Beispiel, das uns etwas näher liegt. In der Schweiz spricht man normalerweise Schweizerdeutsch. Und bei Schweizerdeutsch hört man das ziemlich schnell an, wenn ein Schweizer Hochdeutsch zu sprechen versucht, dass das ein Schweizer ist. Bei den Österreichern auch. Und bei anderen Deutschen, Bayern und so weiter, ja auch. Und es genügt dann, wenn man sich noch so sehr anstrengt, gutes, akzentfreies Hochdeutsch zu sprechen oder Hochdeutsch zu sprechen, wie ein Norddeutscher spricht zum Beispiel. Es genügt ein Wort, wo man sich vertut und dann wissen alle, oh, das ist doch ein Bayer oder das ist doch ein Berliner. Ein Wort genügt. Und warum das? Man kann sich noch so sehr anstrengen, die Sprache so zu sprechen, dass man gar nichts anmerkt, dass es perfekt ist und ein Wort genügt und man tappt rein. Und warum passiert das? Was ist der Grund, dass man halt plötzlich doch einen schweizerdeutschen Ausdruck nimmt oder halt doch einen Ausdruck aus dem Dialekt nimmt? Warum das? Macht der Gewohnheit. Und wieso sind wir uns das so gewohnt? Wir haben so gelernt, wir sind so aufgewachsen. Seit Geburt an haben wir das so gehört, in den meisten Fällen. Oder sind eine lange Zeit so aufgewachsen. Wir haben hier zwei Dinge gesehen, die Hindernisse sind, dass wir manchmal in der Sprache immer wieder daneben greifen, wenn man ganz perfekt sprechen möchte. Nämlich die Macht der Gewohnheit, dass man in ein altes Gewohnheitsmuster zurückfällt, das man ja eigentlich in diesem Moment sicher nicht haben möchte, ablegen möchte. Und der zweite Grund, es liegt sozusagen in unserer Natur, weil wir so aufgewachsen sind, weil wir seit Geburt in diesem Umfeld das gehört haben und so geprägt sind. Also, das sind ebenfalls zwei Dinge, die wir beim königlichen Leben zu beachten haben. Und das Gründe sind, warum, auch wenn wir uns bemühen, königlich zu leben, wir es manchmal doch nicht schaffen. Die alten Gewohnheiten, die dem königlichen Leben entgegensprechen, plötzlich wieder hochkommen. Plötzlich wir wieder in ein altes Verhaltensmuster, in eine alte Gewohnheit reinrutschen. Und häufig ist auch folgender Grund da, dass dort, woher man kommt, wie man geboren wurde, wie unser Mensch geprägt ist, dass man noch in dem verwurzelt und verankert ist und deshalb nicht richtig frei kommt, deshalb nicht richtig königlich leben kann. Zu Deutsch heißt das und im Klartext, es ist nötig, und deshalb sagt das die Bibel auch, dass wir von Neuem geboren werden, also von Geburt auf neu gemacht werden, damit wir überhaupt königlich leben können.
Seit die Liebe Jesu mich befreit von Sünd, darf ich Gottes eigen sein. Bin nicht länger einsam, habe Fried in mir. Große Freude füllt mein Herz. Ich will singen alle Tage meinem Herrn. Halleluja, meinem Gott. Mit dem Retter bei mir, es ist wirklich wahr. Große Freude füllt mein Herz. Es macht froh zu wissen, er hört mein Gebet. Wenn ich sage meine Not, er geht mit mir und er trägt mir meine Last. Große Freude füllt mein Herz. Ich will singen alle Tage meinem Herrn, Halleluja, meinem Gott. Mit dem Retter bei mir, es ist wirklich wahr, große Freude füllt mein Herz. Ich werd sein im Himmel, in dem Haus des Herrn, durch sein Blut macht er mich heil. Ich will danken ihm für seine große Liebe, große Freude füllt mein Herz. Ich will singen alle Tage meinem Herrn, Halleluja, meinem Gott. Mit dem Retter bei mir, es ist wirklich wahr, große Freude füllt mein Herz.
singen alle Tage meinem Herrn.
Halleluja, meinem Gott, mit dem Retter bei mir, es ist wirklich wahr, große Freude füllt mein Herz.
Es gibt Leute, die bemühen sich krampfhaft, ein königliches Leben, ein Leben als Königskinder zu führen. Und strengen sich sehr an und verkrampfen sich dabei und schaffen es doch nicht richtig. Und wenn sie es scheinbar äußerlich noch schaffen, dann fehlt ihnen doch die Freude und die Liebe im Herzen. Der Grund liegt nicht selten darin, dass der Ursprung nicht gut ist, dass das Fundament fehlt, dass die Königskindschaft fehlt, um als König leben zu können. Zum königlichen Leben gehört als erstes, dass wir Königskinder sein müssen. Nur ein Königskind kann auch wirklich von Grund auf, von Natur aus, königlich leben. Wie bereits erwähnt, beschreibt das die Bibel mit Neugeburt. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Und dies ist das große Wunder, das Jesus Christus in uns tut. Nämlich das große Wunder, dass wir mit all unserer Herkunft, all unseren Prägungen, allem, was wir erlebt haben, unserer ganzen Persönlichkeit, unserer ganzen auch von Sünde verdorbenem Wesen, neu werden können. Wirklich ganz neu. Königlich leben hat als Voraussetzung, dass wir wirklich zuerst mal Königskinder sind. Und bevor wir uns mit dem Thema, was bedeutet es, königlich leben, beschäftigen, müssen wir uns fragen, ja, bin ich wirklich ein Königskind? Was ist das Kennzeichen eines Königskindes? Was hat ein Königskind ganz Besonderes im Vergleich zu allen anderen Kindern? Es ist nahe beim König, und warum das eigentlich? Weil es ein Kind ist. Weil der König sein Papa ist. So einfach, oder? Weil das Königskind dem König Papa sagen kann. Das zeichnet uns aus als Königskinder. Der himmlische Vater ist unser Vater. Wir dürfen nahe bei ihm sein. Wir dürfen in innige Gemeinschaft mit unserem Herrn stehen. Und ein Königskind ist in der Nähe des Königs, in der Umgebung des Königs, zu Hause. Wir fühlen uns wohl in der Nähe des Königs. Wir fühlen uns wohl in tiefer Gemeinschaft mit dem Herrn. Wir fühlen uns wohl darin, dass wir uns mit ihm und seinem Wort beschäftigen, weil wir da zu Hause sind. Um königlich leben zu können, ist es notwendig, zuerst einmal ein Königskind zu sein. Und als zweites wollen wir doch uns Folgendes vergegenwärtigen: Wenn ein Kind neu geboren wird, es ist in einem Königspalast ein kleines Königskind zur Welt gekommen. Wird sich dieses Königskind in der Schaukel, im kleinen Kinderbettchen, vielleicht mit dem Schnuller im Mund, wie ein König verhalten? Wird dieses Königskind königlich leben schon? Warum lebt dieses Kind noch nicht königlich? Was ist nötig, dass es königlich leben kann? Es muss wachsen, klar. Es muss wachsen. Und wie kommt es dazu, dass es königlich leben wird? Dass es weiß, wie ein König lebt. Es wird verständig, ja. Und genügt das einfach, verständig zu werden, oder braucht es noch mehr dazu? Es wird unterwiesen, das ist alles richtig, aber es gibt vorher noch eine Stufe zuvor. Das ist allgemein bei allen Kindern, nicht nur bei Kindern eines Königs. Diejenigen, die Kinder haben, wissen das auch von ihren eigenen Kindern. Wenn sie noch klein waren, was machen sie zuerst? Essen? Und nachher, wenn sie etwas wachsen, was machen sie dann? Nachahmen, genau. Das macht jedes Kind, oder? Es ahmt nach. Und was muss ein Kind machen, dass es nachahmen kann? Schauen, es beobachtet. Das sind dann die etwas sonderbaren Momente, wenn die Kinder plötzlich etwas machen und die Eltern sich bewusst werden, oh, das machen wir ja auch. Die Kinder ahmen nach. Indem sie beobachten, den Eltern auf die Finger schauen, die Eltern beobachten und dann nachahmen und nachmachen. So lernen sie, noch bevor sie verstehen können. Noch bevor sie viel wissen, sie ahmen nach. Das ist eine Grundeigenschaft eines Kindes, dass es seinen Eltern nachmacht. Wenn wir als Königskinder leben und wachsen und nicht mehr nur einfach Milch zu uns nehmen, sondern auch feste Speise, bedeutet das auch, dass wir ins Alter kommen, wo wir mehr und mehr nachmachen. machen. Und damit wir unserem Herrn nachmachen, nacheifern können, ist es nötig, dass wir beobachten, dass wir schauen, dass wir vernehmen, wie er ist, was er tut, wie er sich verhält. Und wie lernen wir, wie sehen wir, wie sich der Herr verhält, wie Jesus Christus handelt und so weiter? Wie können wir das rausfinden? Wer sagt uns das? Sein Wort, ganz genau. Indem wir in der Bibel lesen, lernen wir den Sohn Gottes immer besser kennen. Indem wir in der Bibel lesen, uns in seinem Wort vertiefen, lernen wir die Eigenschaften, die Verhaltensweisen des Königs aller Könige kennen. Und als Königskinder ahmen wir ihn dann nach. Als Königskinder ist es unser ganz natürliches und inniges Bedürfnis und unser Wunsch, ihm ähnlicher zu werden und mehr von ihm zu vernehmen. Mehr so zu werden wie er. Es ist dann nicht etwas, was uns einfach schwer fällt und eigentlich möchten wir ja nicht, aber wir müssen fast. Sondern es ist ganz natürlich. Wie Kinder den Eltern nachmachen, so ahmen wir, so eifern wir unserem allmächtigen Herrn, unserem himmlischen Vater, dem König aller Könige, unserem Herrn Jesus Christus nach. Das ist eine Eigenschaft, die ein Kind, ein Königskind mit sich bringt. Und je mehr wir wachsen, desto mehr kommt auch die Erkenntnis. Und desto mehr verstehen wir auch das eine und das andere noch besser. Und fragen uns, ja, wie möchte der Herr in dieser oder jener Situation, dass wir leben? Was entspricht einem Königskind? Wie leben wir wirklich als Königskind? Was bedeutet sein Wort ist für unser Leben in der Heiligung? Wir haben also Folgendes festgehalten. Und als Grundlage festgestellt für unser königliches Leben. Die Voraussetzung Nummer 1 ist, dass wir Königskinder sind. Dass wir gemäß der Bibel als Königskinder geboren sind, von Neuem geboren sind. Und als Zweites, dass wir den tiefen Wunsch haben, dem Herrn ähnlicher zu werden. Ihm nacheifern, indem wir in der Bibel in Gottes Wort lesen, indem wir uns auf ihn ausrichten. Und ich möchte sogar sagen, ohne viel zu verstehen. Manchmal meinen wir, wir müssen ganz große Erkenntnis haben, um dem Herrn ähnlicher zu werden. Wir müssen ganz wichtige Erfahrungen haben und offene Erkenntnisaugen. Das kann der Herr uns auch schenken und das ist schön. Aber das ist nicht die Voraussetzung. Die Voraussetzung Nummer 1 ist, dass wir als Königskinder unserem himmlischen Vater nacheifern. Ganz einfach, dass wir schauen und nachmachen. dass wir in tiefer Gemeinschaft mit Jesus Christus stehen. Schauen, wie hat er gehandelt? Wie ist er eingestellt? Was entspricht seinem Willen? Und ebenso handeln. So gesinnt sind nach Philipper 2, wie es der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht, wie Jesus Christus auch war. Das ist die Voraussetzung, um königlich zu leben. In unserem Text von heute wird uns vieles über das königliche Leben gezeigt. Und wird uns auch gezeigt, wie Menschen, die mit dem König aller Könige zu tun haben, die im Umfeld des Königs sind, wie diese leben. Zu einem König gehört ja häufig auch eine Umgebung, ein Hofstaat zum Beispiel. Ein König hat Diener und Dienerinnen um sich herum. Ein König hat aber auch Leute, die etwas weiter weg sind, und ein König hat häufig auch Feinde. Alles kommt vor in unserem Text. Wir werden mehr auf die einzelnen Personen und auf die einzelnen Akteure in unserem Text eingehen. Wollen aber mit dem Wichtigsten überhaupt beginnen, nämlich mit dem König. Wie können wir besser verstehen, was es heißt, königlich zu leben, als wenn wir selber den König betrachten? Von der Grundlage der Neugeburt und der Heiligung, als Königskind geboren sein und unserem himmlischen Vater nacheifern und auf unseren Herrn Jesus Christus ausgerichtet sein und so vernehmen, was Jesus möchte. Wie hat er als König gelebt? Ich denke, niemand von uns widerspricht der Tatsache, dass Jesus Christus der König aller Könige ist. Niemand von uns widerspricht der Tatsache, dass Jesus Christus uns das Vorbild und Beispiel gegeben hat, was es bedeutet, königlich zu leben und König zu sein. Wir werden bald merken, dass das, was Jesus Christus uns gegeben hat, das Beispiel, ziemlich genau das Gegenteil ist von dem, was wir uns heute häufig unter königliches Leben vorstellen. Und was sich auch die Welt für Vorstellungen macht über königliches Leben. Umso wichtiger, dass wir immer daran festhalten, was Jesus uns zeigt, bedeutet königlich leben. Und wenn wir königlich leben möchten, dann ist er unser Maßstab, ist er unser Vorbild. Dann müssen wir uns an ihm ausrichten und orientieren. Als sie nahe nach Jerusalem kamen, nach Bethphage und Bethanien an den Ölberg, sandte er zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen, geht hin in das Dorf. Jesus Christus wusste genau, was die nächsten Tage mit sich bringen werden. Er wusste, dass er, und er hat das auch vorausgesagt, dass er den Weg des Leidens antreten wird und schlussendlich den Tod am Kreuz sterben wird. Er hatte seine Leiden angekündigt, ganz klar. Jesus Christus, der König aller Könige, auch jetzt, als er diesen Auftrag zweien seiner Jünger gab, hatte eine klare Sicht und ein klares Ziel vor Augen. Das Ziel von ihm als König war nicht, dass alle Leute ihm zujubeln. Das Ziel von ihm als König war nicht, dass er möglichst regieren und die anderen bestimmen kann, sondern das Ziel von ihm als König war, dass er, was? Markus 10, 45 ist die Antwort. Kurz vor unserem Text von jetzt, merkt ihr nur ein paar Verse vorher, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Ganz kurz vor dem Einzug in Jerusalem hat Jesus genau dieses Ziel den Menschen gezeigt und vor Augen geführt. Das Ziel des Königs aller Könige war also zu dienen und nicht zu regieren. Nicht die anderen zu beherrschen, sondern den anderen zu dienen. Königlich leben bedeutet als erstes, wir haben ein klares Ziel vor Augen. Das Ziel ist nicht, möglichst viel Einfluss zu haben, möglichst viel Ansehen, möglichst viel Macht, möglichst die anderen beeinflussen oder sogar unterdrücken zu können oder unseren Willen den anderen aufzuzwingen, sondern das Ziel von Menschen, die königlich leben, ist, dass sie bereit sind zu dienen. Und ihr Wunsch ist, ihr Ziel ist zu dienen, so wie Jesus Christus dies auch getan hat, wie das auch sein Ziel war. Wir haben 7 Punkte insgesamt, die wir bei Jesus sehen wollen bezüglich königlich leben. Und wir merken schon bei diesem ersten Punkt, wie der diametral entgegengesetzt ist zu dem, was man heute häufig unter königlich leben versteht. Wenn man königlich lebt, dann hat man doch eine gewisse Macht, dann hat man eine gewisse Ehre, ein Ansehen, einen Einfluss. Oder im Kontext der christlichen Gemeinde gesprochen, dann hat man doch eine geistliche Autorität, eine Vollmacht, ein Ansehen und so weiter. Dass die Leute auf einem raufschauen. Ja, es gibt immer wieder solche Leute, solche Verkündiger, Gemeindeältesten, Pastoren und so weiter. Auf die wird raufgeschaut. Da denken die Leute, oh, hat der aber eine Erkenntnis, hat der aber eine Vollmacht. Ist das aber ein wunderbarer Mensch, ein wunderbarer Verkündiger. Und ganze Heerscharen pilgern zu diesem Mann oder zu jener Frau hin. Das ist nicht königlich Leben. Das ist nicht das, was Jesus Christus uns gezeigt hat als Vorbild. Jesus Christus hat uns gezeigt, dass sein Ziel war, zu dienen. Nicht soll es unser Ziel sein, oder ist dort Jesus Christus am Werk, wo gesagt wird, wo ein Mensch sagt, schaut auf mich und schaut, wie ich alles zurechtbringe und wie ich ein bevollmächtigter Diener Gottes bin. Die anderen haben sowieso nicht so viel Erkenntnis oder die anderen sind da sowieso verkehrt. Hört auf mich, dann wisst ihr es besser. Das ist sektierisch, das ist nicht königlich. Sondern königlich leben fängt dort an und bedeutet, dass wir bereit sind zu dienen. Dass unser Ziel ist, nicht Ehre zu bekommen von den Menschen. Dass unser Ziel ist, nicht Macht, Ansehen und Einfluss zu erlangen. Dass unser Ziel ist, nicht andere zu unterdrücken und unseren Willen ihnen aufzuzwingen, sondern unser Ziel ist, zu dienen. Dieses königliche Leben beginnt dort, wo wir mit den Menschen am engsten zusammenleben. In der Familie, in der Hausgemeinschaft, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde, wo sich zeigt, ob wir wirklich königlich leben, so wie es die Bibel uns zeigt, so wie Jesus Christus es uns vorgemacht hat. Ob wir das klare Ziel und die klare Sicht vor Augen haben, nämlich zu dienen und bereit sind, auch unser Leben zu geben, für Jesus Christus zu lassen, oder ob wir herrschen wollen. Wer herrschen will, dient nicht. Wer seinen Willen den anderen aufzwingen will, stellt sich nicht unter den Willen Gottes. Welches ist unser Ziel? Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele.
Vom Himmel kamst du herab. voll Schuld und Not. Du kamst als Knecht, nicht als Herr. Du gabst dein Leben für uns hin.
Du unser Gott, Diener und Herr. Du rufst uns jetzt, wir folgen dir. Täglich soll unser Leben dir gehören.
Dorthin geht's immer, hat er für mich zu Gott geflieht. Trotz Todesangst, Schmerz und Leid ging er gehorsam Gottes Weg.
Du unser
Jesus Christus hat seinen Jüngern einen klaren Auftrag gegeben, klare Worte gesagt. Ist sehr interessant. Jesus hat nicht die Jünger zusammengerufen und gesagt, hört, ich habe euch ja alle lieb, aber es macht nicht so viel Sinn, wenn jetzt alle 12 diesen Auftrag ausführen, sondern ich muss jetzt halt wohl 2 rauspicken, 2 genügen. Ich hoffe, ihr anderen habt Verständnis dafür, dass ich jetzt halt nur 2 beauftrage und ihr 10 anderen im Moment halt keinen Auftrag habt. Ist das so für euch okay? Seid ihr so damit einverstanden? So würden wir vielleicht heute in der einen oder anderen Situation miteinander sprechen. Er hat den 2 Jüngern auch nicht gesagt, hört, geht in das vor euch liegende Dorf und ihr werdet dort das Eselsfohlen, den Esel finden und wenn es euch recht ist, bringt sie doch bitte zu mir, wenn es euch nichts ausmacht. Es wäre sehr nett von euch. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Stimmt das so für euch? Oder habt ihr ein Problem damit? Oder darf ich euch so beauftragen? Wäre komisch, wenn das so in der Bibel stehen würde, nicht wahr? Jesus hat klar gesprochen. Sein königlicher Auftrag, den er den Jüngern gegeben hat, war klar und schnörkellos. Er war nicht darauf ausgerichtet, wie fühlen sich wohl die Jünger? Wie ist es wohl für die Jünger? Sondern er war ausgerichtet darauf, was ist der Auftrag Gottes? Worum geht es? Es ist ein wichtiger Punkt auch in der Gemeinde Missionsarbeit und auch in der christlichen Familie. Jesus Christus hat uns lieb. Und er hat alles aus Liebe zu uns getan, sein Leben gelassen. Das ist so. Aber wir dürfen nicht in unserer Familie, in unseren Gemeinden und Missionen uns selber zum Mittelpunkt machen, wo sich alles darum dreht, wie ich mich fühle, wie es mir gerade geht, ob das für mich so okay ist und so weiter. Das macht man in der Welt. Die Bibel zeigt uns nicht solche Psychomassage, sondern die Bibel, Gottes Wort, ist ganz klar. Der Auftrag Jesu Christi ist klar. Er formuliert in Liebe und ist mit dem Beispiel vorausgegangen. Aber er formuliert klar. Klare Worte. Das zweite Kennzeichen des königlichen Lebens, das Jesus Christus uns vorzeigt. Klare Worte bedeutete auch, die anderen wussten, was zu tun war. Die Jünger mussten nicht sagen, wie hat er das jetzt wohl gemeint? Das war klar. Wenn wir königlich leben, führt uns das auch zur Klarheit. Dass wir auch unseren Mitmenschen gegenüber klar sind. Dass wir nicht so hintendurch oder um den heißen Brei herum reden, sondern dass wir klar und offen miteinander reden. Klar und offen aufeinander zugehen. Keine Verwirbelungen und Verzwickungen und keine Heimlichtuerei, sondern klar. Mit dem Auftrag vor Augen, erfüllt von der Liebe Gottes. Aber ganz klar im Bewusstsein, es geht um die Sache Gottes und nicht um uns. Es geht um die Sache Gottes und nicht einfach um unser Wohlbefinden. Jesus gab seinen Jüngern den Auftrag. Und er gab ihn klar. Er sagte ihnen auch klar, was passieren kann. Und sagte ihnen, wenn ihr gefragt werdet, was ihr da macht, dann sagt der Herr, bedarf seiner. Und es sendet es alsbald wieder her. Das war's.
Thank you.
Etwas Weiteres fällt uns bei Jesus, dem König aller Könige, auf. Auch später im Text, Jesus hat gar nicht so viel gesprochen. Was hat Jesus gesagt, als die Jünger die Kleider auf den Esel und auf den Weg gelegt haben? Was hat Jesus gesagt, als die Menge mit ihm einzog und ihm zurief, Hosianna, gelobt sei, der da kommt, in dem Namen des Herrn? Was hat Jesus da gesagt? Nichts, genau. Erstaunlich. Jesus konnte schweigen. Jesus hat nicht viele unnütze Worte gemacht. Und Jesus hat schon gar keine Worte gemacht, die egozentrisch gewesen wären. Obschon er als König aller Könige der wichtigste überhaupt war. Sondern Jesus konnte schweigen. Er hat im richtigen Moment klar geredet, wie wir es gesehen haben bei Punkt 2, aber er hat auch im richtigen Moment geschwiegen. Wenn wir königlich leben und der Herr uns in unserem königlichen Leben anleitet, bedeutet es auch, dass wir nicht mehr so viele unnütze Worte machen. Schwätzer sind keine Menschen, die königlich leben. Plauderer auch nicht, sondern da gilt es, das Vorbild Jesu zu nehmen, dass wir auch schweigen können. Jesus hat so viele Worte gemacht wie nötig, aber so wenig wie möglich. Wie steht es mit unseren Worten? Hier und da sagen Menschen, das ist mir halt so rausgerutscht. Das ist ein lustiger Ausdruck, weil Worte rutschen nicht einfach so raus. Wenn man einen Zucker im Mund hat und den Mund etwas zu weit öffnet, dann kann der Zucker rausrutschen, oder nicht? Aber Worte rutschen nicht einfach so raus. Hingegen, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Und dann ist klar, dass plötzlich mal da was überquillt von dem, was das Herz voll ist. Wenn unser Herz von der Liebe Jesu Christi erfüllt ist, dann zeigt sich das auch in unseren Worten. Wenn unser Herz von der Gemeinschaft Jesu Christi geprägt ist, dann zeigt sich das auch in unseren Worten. Wenn unser Herz von uns selber geprägt ist, egozentrisch, dann zeigt sich das auch in unseren Worten. Wenn wir mehr an uns denken als an die anderen, mehr uns selber verwirklichen und leben wollen, als dienen, Gott und den Menschen dienen, dann kann genau das passieren, was man dann so entschuldigend sagt, als ist mir halt so rausgerutscht oder habe ich nicht so gemeint. Und wie all die Sprüche heißen, Jesus Christus befreit uns davon. Jesus Christus macht, dass wir im richtigen Zeit richtig reden, aber auch im richtigen Zeit schweigen können. Sind wir noch Schwätzer? Sind wir Plauderer? Oder sind wir Königskinder? Immer wieder kommt es vor, dass Leute sagen, es ist doch wichtig, dass wir Gemeinschaft miteinander pflegen. Nur verstehen sie dann nicht darunter, dass wir Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder singen sollen und dankbar in unseren Herzen, sondern dass man miteinander quatscht. Miteinander quatscht und tratscht, stundenlang zusammensitzt und quatscht. Das ist manchmal interessant, auch an einem Sonntag. Wenn ein Gottesdienst je nach Gemeinde länger als eine oder anderthalb Stunden geht, dann wird es schon lang. Aber den halben Nachmittag zusammenzusitzen und zu quatschen, das ist nicht zu lang. Das macht man gern und wird häufig gemacht. Jesus Christus saß nicht mit seinen Jüngern zusammen und hat einfach etwas gequatscht, sondern er hat so viel gesprochen wie nötig, aber auch so wenig wie möglich. Seine Worte, sein Wort ist Geist und Leben. Wie steht es mit unseren Worten? Sind unsere Worte vom Wort Gottes und von der Einstellung Jesu Christi geprägt? Worte, die Leben vermitteln, zum Leben führen, vom Geist erfüllt sind? Oder sind es leere Worte, lose Worte? Worte, die nichts wert sind und keinen Ewigkeitswert haben. Worte, unnütze Worte, über die wir einmal Rechenschaft ablegen müssen. Oder Worte, die von unserem Eigenleben, von unserem Ich geprägt sind. Wir können das ganz einfach prüfen, indem wir uns zum Beispiel fragen, würde Jesus jetzt auch so reden wie wir? Wenn wir sagen müssen, nein, dann sind wir in dem Moment nicht so gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Und leben damit entgegen Gottes Wort. Würde Jesus auch so reden, wie wir jetzt gerade reden, im entsprechenden Moment? Würde er über den Mitmenschen auch das sagen, was wir jetzt gerade erzählen und sagen? Würde er zum Mitmenschen auch so reagieren und sprechen, wie wir jetzt gerade sprechen? Sind unsere Worte von seiner Liebe erfüllt, von seiner Klarheit, von seinem Leben? Er gab seinen Jüngern den klaren Auftrag. Und es heißt darüber, in Matthäus 21. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht, der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, sagte Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Das Handeln von Jesus Christus, sein Handeln als König, sein königliches Leben, stand auf dem Fundament und war geprägt von Gottes Wort. Auch an Palmsonntag hat sich die Verheißung, die gegeben war über den Messias, erfüllt. Sein Leben stand in Übereinstimmung mit Gottes Wort, in völliger Übereinstimmung, denn er war ohne Sünde.
Das Wort ist wie ein Lichtschall, der meinen Weg erhellt. Es schützt mich in Gefahren, im Dunkel dieser Welt. Es gibt mir den Glauben, schafft Liebe und Vertrauen. Ja, Herr, auf dein Wort will.
Als vierter Punkt sehen wir dabei, Jesus Christus handelte erfüllt von Gottes Wort. Königlich leben bedeutet, wir handeln erfüllt von Gottes Wort. Die Bibel, Gottes Wort, ist unsere Grundlage des Handelns. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder fragen, was ist die Grundlage unseres Handelns? Was nehmen wir als Maßstab für unser Handeln? Da gibt es ganz verschiedene, unterschiedliche Maßstäbe. Zum Beispiel, häufig hört man das, besonders von Kindern, ja, die anderen machen es auch. Da müssen wir aber nicht Kinder sein. Das haben dann auch viele Christen, viele Erwachsene die Einstellung. Ja, die anderen machen es auch. Die anderen haben aber auch so geredet. Die anderen haben aber auch sich so verhalten. Was die anderen machen, ist kein Maßstab. Was die anderen tun, ist keine Entschuldigung. das trifft man auch in Ehen und Familien, unter Geschwistern, unter Ehepaaren, wo gesagt wird, ja, der hat aber auch mir das oder das gesagt. Oder sie hat aber auch mir gegenüber sich schlecht verhalten. Was die anderen tun, ist nicht Maßstab. Sondern der Maßstab ist, was Jesus tut. Was die Bibel, Gottes Wort, sagt. Die Bibel ist der Maßstab für uns. Andere wiederum haben den Maßstab, zum Beispiel, dass sie eine Vision oder eine Prophetie mal gehabt haben. Immer wieder haben wir Menschen, die uns sagen, ich hatte einmal diese und diese Vision. Und ich denke, sie wird sich sicher erfüllen. Und in ihrem ganzen Denken und Handeln sind sie von dieser Vision, die sie mal scheinbar bekommen haben, geprägt. Wir sollen nicht von Visionen und Prophetien geprägt sein, die unser Verhalten, unser Handeln bestimmen, sondern von der Bibel, Gottes Wort. Wir sollen der Bibel, Gottes Wort, nichts dazu tun und auch nichts davon wegtun. Also, auch hier, ist unser Handeln, unser Verhalten, unser Leben geprägt von eben gewissen Glaubenserlebnissen, Visionen, Prophetien, an denen wir uns krampfhaft festhalten und klammern, oder halten wir uns fest an Gottes Wort und an dem, der das Fleisch gewordene Wort Gottes ist, an Jesus Christus. Andere wiederum handeln nach dem, was sie erfahren haben. Handeln nach dem, was sie alles schon erlebt haben. Das sind dann jene Leute, die sagen, ja, ich habe viel Erfahrung. Ich habe schon so viel erlebt. Wenn du wüsstest, was ich schon alles erlebt habe. Wenn du das hättest durchmachen müssen, was ich durchgemacht habe, dann. Wir sollen nicht von der Vergangenheit geprägt sein. Nicht von dem in unserem Verhalten geprägt sein, was war. Sondern wir sollen von dem geprägt sein, was kommt. Und was kommt, wenn wir Königskinder sind und als Königskinder leben? Was ist unsere Zukunft als Kinder Gottes? Was erwarten wir, meine Lieben? Das ewige Leben, die himmlische Herrlichkeit, die Krone des Lebens, oder nicht? Unser Verhalten, unser Leben, unser königliches Leben soll nicht von der Vergangenheit geprägt sein, nicht von dem, was war, sondern von der Zukunft geprägt sein, von dem, was kommt. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Königlich Leben bedeutet, von dieser Hoffnung erfüllt sein. Und unsere Hoffnung ist gegründet in Jesus Christus, in seinem Wort. Ein Königskind, jemand, der königlich lebt, ist also nicht nach rückwärts gerichtet. Wenn wir zurückschauen, auch im Christenleben, und immer auf das schauen, was mal war und so weiter, dann führt dies zu geistlichem Tod. Wir erstarren, denken wir an die Frau von Lot. Sondern wir sollen nach dem vorgesteckten Ziel jagen. Ausstrecken nach dem, was da kommt. Kleinod der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Die Grundlage dafür ist Gottes Wort. Die Verheißungen des Wortes Gottes. Die Bibel Gottes Wort prägt unser Leben. Und wir merken, ich habe einige Bibelverse jetzt zitiert, wenn wir auf Gottes Wort ausgerichtet sind, dann sind wir zukunftsorientiert. Wenn wir auf Gottes Wort ausgerichtet sind, fest in Gottes Wort gegründet sind, in unserem Handeln auf Gottes Wort ausgerichtet sind, wie Jesus das auch war, dann bedeutet das, wir haben die Zukunft vor Augen und gehen mutig und entschlossen, freudig und hoffnungsvoll vorwärts, wie der Herr das auch tat.
Schar der Kreuze Streiter, schließ die Reihen heut aufs Neu. Neue Kämpfe, neue Siege, ewiger Gott und immer treu. Bleibt in dem heiligen Kämpfer wahr, seht nicht müde, das bleibt ins Glauben schild, bis das ganze Herz und Leben unserem Herrn und Christ gehört. Stürmt die alte Burg der Sünde, wo des Todes Banner weht. Lasst uns Christ zum König krönen, das
dass der Mensch den Sieg erlebt.
Bleib im heiligen Kern verwahrt, seh ich müdes, bleibes Schraubenschild,
bis das ganze Herz und Leben unserem Herrn und Christ gehört. Den Sieg versprochen, wenn wir auf sein Wort vertrauen. Wer den Kampf mit ihm hier führet, soll mit ihm das Leben schauen.
Bleib dem heiligen Kämpfer wahr, seh nicht müde, bleib es Schlauenschild,
bis das ganze Herz und
Jesus hatte den Jüngern gesagt, sie sollen einen Esel bringen, ein Eselsfüllen. Ich denke, wir alle haben schon irgendwann mal einen Esel gesehen. Ein Esel ist nicht so groß und so hoch. Ein Pferd wäre höher und ein Kamel wäre noch höher. Jesus ist nicht auf einem Pferd als stolzer Reiter eingezogen in Jerusalem. Oder auch nicht, wie das damals üblich war, für große Herren, für Staatsmänner und so weiter auf einem Kamel. Denken wir an die Karawanen. Sondern Jesus ritt auf einem Esel. Auf einem Eselsfohlen, auf dem noch niemand geritten war. Nicht ein sehr edles und nobles Tier. Stellt euch vor, ich habe ja auch schon gesehen, in irgendwelchen Städten gibt es manchmal so große Statuen und Denkmäler. Zum Beispiel ein Denkmal in Frankreich von Napoleon oder von irgendeinem Kaiser in Österreich oder in Deutschland gibt es auch solche Statuen oder große Denkmäler. Und wenn da jemand ist oder ein großer General abgebildet, wie er hoch zu Ross reitet, stolz einher. Also der stolze, der erhabene Herr auf einem Ross. Stellt euch vor, wenn ein General, ein erfolgreicher Feldherr, auf einem Esel abgebildet würde. Stellt euch vor, früher in der Monarchie ein österreichischer Kaiser auf einem Esel abgebildet. Unverständlich, nicht nachzuvollziehen. Ebenso unverständlich und nicht nachzuvollziehen war damals, dass ein König auf einem Esel einziehen soll in Jerusalem. Das war ebenso unverständlich. Wir können auch ein modernes Beispiel nehmen. Stellt euch vor, wenn bei irgendeinem großen Staatsempfang, zum Beispiel Bundeskanzlerin Merkel, nicht in einer großen gepanzerten Limousine vorfahren würde, sondern so in einem kleinen Fiat 500. Kaum vorzustellen, oder? Jesus Christus wählte, gegründet auf Gottes Wort, einen Esel zum Einzug in Jerusalem. Und noch mehr. Er sagte nicht, gab nicht den Jüngern die Anweisung und hört dann, wenn ich dann komme und reite mit dem Esel, dann jubelt gefälligst schön mal. Ich erwarte von euch, dass ihr mir zujubelt. Ich möchte, dass ihr mir da einen großen Empfang bereitet. Nichts von alledem. Jesus hat nicht ein organisiertes Zujubeln veranstaltet, sondern Jesus Christus war bescheiden und ritt auf einem Esel. Hat nicht die Ehre und das Ansehen gesucht, sondern war bescheiden. Eine weitere Eigenschaft, die fünfte, die wir heute sehen vom königlichen Leben, ist Bescheidenheit. Nicht nach hohen Dingen trachten, nicht nach hohen Dingen streben, nicht nach viel Ansehen streben, sondern bescheiden sein. Heute gibt es zum Beispiel dann den Ausdruck, ja, für Gott ist nur das Beste gut genug. Das brauchen gerne Verkündiger, wenn sie rechtfertigen wollen, warum sie mit einer teuren Luxuskarosse herumfahren und nicht mit einem normalen Auto. Und wieso sie in einer teuren Villa wohnen und nicht in einem normalen Haus oder einer Wohnung. Für Gott ist nur das Beste gut genug. Oder ein Arbeiter ist seines Lohnes wert, wird dann gerne als Begründung genommen, warum ich ein Jahresgehalt von über 100.000 Euro als Missionsleiter haben kann, wie das üblich ist in verschiedenen Missionen, und nicht bescheiden lebe. Jesus zeigt uns Bescheidenheit. Das ist sogar beim Einzug in Jerusalem gerade das Gegenteil, was heute unter Wohlstand und Wohlstandsevangelium verstanden wird. Wäre Jesus ein Vertreter gewesen des Wohlstandsevangeliums, dann hätte er nicht einen Esel hier gewählt, sondern hätte mindestens eine ganze Kamelkarawane gewählt. Aber er wählt einen Esel. Sind wir bescheiden? Worum geht es uns in der Nachfolge? Worum geht es uns im Leben als Königskinder? Darum, dass wir Hingabe und Bescheidenheit dem Herrn dienen oder darum, dass wir uns selber ein Denkmal setzen? Eine ganz wichtige Frage, gerade auch wenn wir uns engagieren in der Gemeinde oder in der Mission. Worum geht es uns? Dass wir bescheiden den Dienst tun in der Einstellung, ich bin ein unnützer Knecht und habe getan, was ich schuldig war? Oder erwarten wir, dass man uns zujubelt und auf die Schultern klopft und sagt, gut gemacht, braver Junge, sind wir froh, dass wir dich haben. Oh, was würde man machen ohne dich und so weiter. Suchen wir das? Suchen wir Anerkennung? Suchen wir Ehre? Oder leben wir königlich? Und das bedeutet, leben wir bescheiden. Bescheidenheit. Ich war in Haiti und habe dort viele Christen getroffen, viele Christen, die wirklich zu wenig zum Leben haben und die teilweise nicht gewusst haben, was sie in den nächsten Tagen essen. Aber verschiedene von ihnen haben königlich ausgesehen, haben in ihren Augen ein Strahlen gehabt und auf ihren Gesichtern eine Zufriedenheit ausgestrahlt. Das war in großem Gegensatz zu dem, was man an Jammern und Klagen häufig auch von Christen hört bei uns. Und Menschen, die so viele Probleme haben und so fast versinken in ihren Problemen und nicht mehr aus- und ein müssen. Und die Ärmsten sind überhaupt. Dabei wissen wir alle, dass wir morgen Mittag essen können, wenn wir noch leben. Wir haben genügend im Haus. Aber es gibt Länder, es gibt Regionen, da wissen Christen nicht, was sie morgen überhaupt essen und wovon sie leben werden. Aber sie leben königlich. Sie sind bereit, bescheiden zu leben. Bereit, wenn sie nur Jesus haben. Und das strahlt aus. Das sieht man an. Das sieht man auch uns an. Sechster Punkt, Jesus zog ein in Jerusalem, ohne, wie bereits erwähnt, selber was dazu zu tun und selber seine Ehre zu organisieren, sondern Jesus begegnet uns hier auf dem Esel beim Einzug in Jerusalem sehr demütig. Königlich leben bedeutet demütig sein. Denn Jesus Christus selber war demütig. War demütig und hat uns Demut vorgezeigt. Im Wort Demut, im deutschen Wort Demut, steckt auch das Wort Mut. Um Demut zu haben, braucht es manchmal auch Mut. Um demütig zu werden, braucht es Mut. Nämlich den Mut, den Hochmut zu bekennen. Und den Mut, den Hochmut abzulegen, um wirklich sich vom Herrn Demut schenken zu lassen. Dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Und schlussendlich, Jesus zog ein in Jerusalem, demütig, sanftmütig, hatte aber die ganze Zeit den Auftrag vor Augen. Er ließ sich nicht blenden von dem, was jetzt gerade geschah. Stellt euch vor, eine große Menge hat ihm zugejubelt, hat von den großen Taten erzählt, die sie gesehen haben, hat von der Auferweckung des Lazarus erzählt. Jesus ist das nicht zu Kopf gestiegen, sondern eben er blieb demütig und war auf den Auftrag konzentriert. Das Gefährlichste für uns als Christen sind nicht die Zeiten, wo wir in Verfolgung oder in Not sind, wo wir wirklich zu leiden haben oder Probleme haben, sondern das Gefährlichste für uns Christen sind die Zeiten, wo es scheinbar rund läuft oder wo uns Leute auf die Schultern klopfen, wo wir vielleicht sogar Anerkennung ernten für etwas. Das sind die gefährlichen Zeiten. Weil dann plötzlich macht sich eben Hochmut breit. Plötzlich verschiebt sich die Zielrichtung. Plötzlich geht es nicht mehr darum, dass sich Menschen bekehren, sondern dass sich möglichst unser Gemeindehaus oder Bethaus füllt. Plötzlich geht es nicht mehr darum, dass wir den Auftrag Gottes klar erfüllen, sondern dass wir möglichst viele Spenden bekommen und ein möglichst großes Werk haben und eine möglichst große Gemeinde. Jesus Christus und seine Demut bedeutete auch das. Palmsonntag war ein äußerer Erfolg. Er ließ sich nicht von äußerem Erfolg blenden, sondern verfolgte klar den Auftrag Gottes. Oder wie es Paulus sagt, ich kann hoch sein oder ich kann tief sein. Ich kann arm sein oder ich kann reich sein. Ich kann geehrt oder verachtet sein. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Das ist die Einstellung, die Jesus Christus uns zeigt. Bei allem soll es um Jesus Christus gehen, soll es um den König aller Könige gehen, ob wir jetzt hoch sind oder tief. Oder anders gesagt, spielt auch nicht so eine Rolle. Das Verhalten von Jesus war genau gleich. Am Kreuz wie an Palmsonntag. Nämlich, er hatte das Ziel vor Augen zu dienen. Er hat klare Worte gesagt. Und nur jene Worte gesagt, die wirklich nötig waren, die geisterfüllt waren. Er war ganz klar auf Gottes Wort, die göttlichen Verheißungen gegründet. Und das fleischgewordene Wort Gottes erfüllte sich. Und er lebte und handelte und redete bescheiden.
O Wort aus Gottes Mund, noch nie Genug erweckt, dich hab ich mir allein zum
Schlussendlich, er blieb dem Auftrag treu. Wie am Anfang erwähnt, das Ziel zu dienen. Und was das bedeutete, war beispielsweise in Markus 11 jetzt knapp erwähnt, Jesus ging hinein nach Jerusalem in den Tempel und er besah ringsum alles und spät am Abend ging er hinaus. Die anderen Evangelien beschreiben jetzt noch etwas genauer, was er denn da machte. In Matthäus Evangelium heißt es, dass er in den Tempel hineinging und die Verkäufer und Käufer im Tempel hinaustrieb und die Tische der Geldwechsler umstieß und die Stände der Taubenhändler. Er räumte auf im Tempel, tat alles raus mit Klarheit und Entschiedenheit, was nicht in den Tempel gehörte. Oder im Lukas-Evangelium lesen wir, dass er, als er nach Jerusalem kam, über der Stadt weinte. Über der Stadt weinte und darüber, dass sie sich nicht wirklich zu ihm bekehrten. Ebenfalls im Lukas-Evangelium lesen wir, als die Pharisäer ihm gesagt haben, Meister, weise doch deine Jünger zurecht, dass er ihnen klare Worte sagte, wenn diese schweigen, dann werden die Steine. Jesus hat in jeder Situation das Richtige gesagt, treu seinem Auftrag. Er war sanftmütig und mitleidend, als er Jerusalem sah, hat über Jerusalem geweint. Er war entschieden, entschlossen und knallhart, als es darum ging, den Mammon aus dem Tempel zu vertreiben und das Geschäft, das gemacht wurde im Tempel, zu beenden. Und er war klar und unerschrocken und stellte sich schützend auch vor seine Jünger, als sie von den Pharisäern angeklagt wurden. In alledem zeigt sich, Jesus blieb seinem Auftrag treu. Königlich leben bedeutet, wir bleiben dem Auftrag treu, dienen. Wir bleiben dem Auftrag treu in der Nachfolge, so wie es Jesus getan hat. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Das ist es, was Jesus Christus auch uns schenken will. Diese Treue und dieses Ausharren und Durchhalten, nicht so oberflächlich und wankelmütig und schwankend, sondern Jesus blieb dran. Jesus, der König aller Könige, blieb seinem Auftrag, seiner Berufung, seinem Ziel treu. Es gibt immer wieder Christen, die haben diese Führung und nachher kurze Zeit später, manchmal schon nach Tagen oder sogar Stunden, haben sie plötzlich wieder eine andere Führung. Dann sagen sie, der Herr hat mir das gezeigt. Nachher kurz darauf hat der Herr ihnen wieder was anderes gezeigt. Mein Herr ist nicht so wankelmütig. Jesus Christus gemäß der Bibel ist beständig und ändert nicht seine Meinung so sehr, wie wir unsere Socken wechseln sollten, sondern bleibt dabei. Auf Gottes Wort ist Verlass. Dürfen wir uns stützen? Tun wir das? Sind wir auch davon geprägt? Oder sind wir noch hin und her geworfen? Das Hin- und Hergeworfensein gibt es auch in der Bibel. Haben wir auch verschiedene Beispiele davon. Aber nicht als Beschreibung von einem Königskind, sondern als Beschreibung von einer Meereswoge. Mal so, mal so. Dieses Unstete, das uns in den Briefen ganz klar gezeigt wird, als nicht eine Eigenschaft, die von geistlicher Reife zeugt. Im Gegenteil, sind wir noch hin und her geworfen, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, hin und her geworfen, so und so, oder so und so. In unseren Gefühlen mal hoch, dann wieder tief, in unseren Meinungen mal auf dieser Seite, dann wieder auf jener Seite, so wie es halt gerade kommt, so wie wir uns gerade geführt sehen, oder fromm ausgedrückt, der Herr hat mir es gezeigt, oder ich habe die Führung so. Jesus Christus schenkt uns Beständigkeit und Ausdauer, wie er sie auch hatte. Beständigkeit und Ausdauer im Dienst, Beständigkeit und Ausdauer im Auftrag.
Gottes Verheißungen bleiben, sie wanken ewig nicht. Jesus hat blutend besiegelt, was er im Wort verspricht. Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berg verschwinden, doch wer da glaubt, wird finden, Jesu Wort bleibt stets wahr. Richte den Blick nur nach oben, wie es einst Abraham tat. Während die Sterne du zählest, Glaubensmut reichlich naht. Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berg verschwinden, doch wer da glaubt, wird finden, Jesu Wort bleibt stets wahr. Glaube, wenn alles auch dunkel, wenn gleich das Herz dir bricht, nur ein paar Stunden es währet, dann strahlt das Sonnenlicht. Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berg verschwinden, doch wer da glaubt, wird finden, Jesu Wort bleibt stets wahr. Glaube und kommt auch Verfolgung in deiner Trübsalsglut, wandelt der Sohn deines Gottes und er macht alles gut. Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berg verschwinden, doch wer da glaubt, wird finden, Jesu Wort bleibt stets wahr. Glaube, wenn Freunde versagen, einer bleibt dennoch treu. Jesus, dein Freund, wird dich tragen, stärket dich täglich neu. Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berg verschwinden, doch wer da glaubt, wird finden, Jesu Wort bleibt stets wahr. Glaube in all deinen Nöten, bald geht es himmelwärts, dort wirst du rühmend dann schauen, was hier geglaubt dein Herz. Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berg verschwinden, doch wer da glaubt, wird finden, Jesu Wort bleibt stets wahr.
Und dann das richtige Verhalten und das richtige Reden den Menschen gegenüber, die wir treffen. Er hatte zu den Pharisäern anders geredet, als er zu den Händlern im Tempel geredet hatte, als er zu einzelnen Menschen sonst geredet hat. Zu den einzelnen Menschen das richtige Wort, zur rechten Zeit, gemäß dem Auftrag. Jesus schenkt uns, wenn wir diese Beständigkeit und Ausdauer haben, dann also auch das richtige Verhalten im richtigen Zeitpunkt. Immer mit dem vor Augen, was er uns als Ziel gegeben hat, für ihn zu leben, ihm zu dienen, als Königskinder zu leben und als Königskinder das Ziel zu erreichen. Königlich leben, der Herr will es uns schenken. Königlich leben, der Herr ist unser Vorbild dafür. Königlich leben, alles liegt bereit. Der Herr zeigt uns die Voraussetzungen und zeigt uns auch, wie wir dazu kommen, wie sich das auswirkt. Wie sieht es in unserem Leben aus? An den Früchten erkennt man den Baum, sagt uns die Bibel. Was für Früchte tragen wir? Tragen wir Früchte eines königlichen Lebens? Wenn nein, dann lasst uns auch hier das Wort Gottes in Anspruch nehmen. Wenn unsere Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden, weiß wie Wolle. Der Herr macht uns neu, befreit uns, macht uns heil, vergibt uns unsere Schuld, vergibt uns, wo wir von scheinbarem königlichem Leben, das aber falsch war, das nicht dem Willen Gottes, nicht dem Wort Gottes entspricht, geprägt war. Die Bibel, Gottes Wort, ist die Grundlage für ein wirklich königliches Leben. Jesus Christus ist unser Vorbild und unser Beispiel, was königliches Leben bedeutet. Und er ist es auch, der uns dazu befähigt, königlich zu leben, indem er uns umgestaltet, indem er uns in seiner Liebe immer näher zu sich zieht. Möchtest du königlich leben? Bist du bereit, wirklich Jesus Christus den König aller Könige als Vorbild zu nehmen fürs königliche Leben. Und stimmt die Grundlage? Ist die Grundlage gelegt? Hast du die Gewissheit durch den Heiligen Geist, der Geist Gottes, der deinem Geist das Zeugnis gibt, dass du ein Königskind bist, dass du von neuem geboren bist? Wenn nein, dann gilt es dort anzusetzen. Dann ist dort der Grund zu suchen, warum es immer nicht klappt. Und wenn diese Grundlage gelegt ist, dann geht es aber weiter. Dann gilt es nicht, ständig in der Wiege zu liegen und Milch zu trinken. Denn ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Dann geht es darum, zu wachsen, zuzunehmen. Dann gilt es darum, dem Herrn nachzuahmen, ihn besser kennenzulernen, zu schauen, wie möchte der Herr, dass ich lebe. Mache ich es wirklich schon so, wie er es macht, wie er es möchte? Wir prüfen uns dann im Lichte der Bibel, sind bereit, uns vom Herrn korrigieren und belehren zu lassen und erleben, wie er in seiner Kraft, in der Kraft des Heiligen Geistes, unser Leben verändert. Wir brauchen nicht uns krampfhaft zu bemühen, ich muss jetzt unbedingt königlich leben. Nein. Sondern die Grundlage muss gelegt sein und dann gilt es, unseren Herrn, den König aller Könige, Jesus Christus, unseren himmlischen Vater, von Herzen zu lieben und bei ihm abzuschauen, ihn zu beobachten, die Bibel zu lesen und zu fragen und uns zu prüfen, Herr, mache ich jetzt das so, wie es deinem Willen entspricht? Lebe ich jetzt wirklich so, was dein Wort mir sagt, was königlich Leben ist? Oder lasse ich mich von anderen bestimmen?
Bin ich mein König, ich weihe mich dir, nimm, gebrauche mich, Herr, wo du willst. Ach, ich weiß nichts, was wert hat, ist irgend an mir, nichts, wenn du mich nicht selber fühlst. Mach was klein, dir mir klein, was dir groß ist, mir groß, dass ich folge dir, Jesus allein. Mach vom eigenen Sinn, von mir selber mich los, lass ein brauchbares Werkzeug mich sein. Sieh, hier bin ich, mein König, mein Herr, das brennt, dir zu dienen, wo du es begehrst. Gib das völlig, dein Geist vom Verlangen mich trennt, mir zu nehmen, was du nicht gewährst. Mach was klein, dir mir klein, was dir groß ist, mir groß, dass ich folge dir, Jesus allein. Mach vom eigenen Sinn, von mir selber mich los, lass ein brauchbares Werkzeug mich sein. Sieh, hier bin ich, mein König, ob niemand es weiß, wenn dein Auge nur über mir wacht. Wenn ich da, wo ich steh, tu nach deinem Geheiß, bin ich glücklich bei Tag und bei Nacht. Mach was klein, dir mir klein, was dir groß ist, mir groß, dass ich vor sein brauchbares Werkzeug mich sein.
Königlich leben, der Herr will es uns geben. Königlich leben, unser großes Vorbild und Beispiel ist der König aller Könige. Ihn wollen wir vor Augen haben und ihm nachfolgen. So gesinnt sein, wie es der Gemeinschaft mit ihm entspricht. Und so gleichgestaltet werden, seinem Tod, um auch seine Auferstehung und sein Leben zu erfahren. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort. Danke, dass du uns zeigst, was es bedeutet, königlich zu leben und dass du, der König aller Könige, der wahre König, uns auch vorangegangen bist. Bitte, Herr, schenk uns die Offenheit, die Bereitschaft, wirklich uns im Lichte deines Wortes, in der Klarheit des Evangeliums zu prüfen. Herr, bewahre uns davor, dass wir nicht uns selber zu entschuldigen versuchen oder die Schuld auf andere abschieben, wenn wir nicht königlich leben, wenn unser Leben noch nicht dem entspricht, wie du es haben möchtest, sondern schenk uns die Gnade, dass wir uns von dir umgestalten lassen, reinigen und heiligen lassen. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du es tust. Wir bitten dich, dass du das angefangene Werk in uns vollenden mögest, dass du uns bewahren mögest bis zu deiner Wiederkunft, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen können und dich, unsere Hoffnung der Herrlichkeit, von Angesicht zu Angesicht sehen können. Herr, und darauf freuen wir uns und danken dir, dass wir schon jetzt als Königskind einen Vorgeschmack der Herrlichkeit haben dürfen, weil du uns liebst, weil du in uns wohnst, mit uns gehst und uns führst. Amen.
Wenn der Heiland, wenn der Heiland als König erscheint und die Seinen als Erlöste im Himmel vereint, oh, dann werden sie glänzen wie die Sterne so rein in des Heilandes Krone als Edelgestein.
Und die Kindlein und die